Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Warten auf Schmid. Der Verteidigungsminister will sich heute Nachmittag im Fall Neff wieder zu Wort melden. Darüber, was er ankündigen will, wird heftig spekuliert. Größte Übernahme in der Schweizer Unternehmensgeschichte. Roche will die kalifornische Tochter Genentech für 44 Milliarden Dollar ganz übernehmen und so Synergien nutzen. Wichtiges Treffen. Mit der jetzigen WTO-Runde in Genf soll der Welthandel liberalisiert werden, damit die Entwicklungsländer profitieren können. Die Rechnung ohne die Bevölkerung gemacht. 1975 scheitert der Plan, in Kaiseraugst ein Kernkraftwerk zu bauen, am erbitterten Widerstand der Gegner. Eine Sommergeschichte mit Geschichte um 13 Uhr. Am Mikrofon Daniel Hubacher und mit den Nachrichten Thomas Fuchs.
Bundesrat Samuel Schmid wird sich am Nachmittag erneut vor den Medien zur Kontroverse um Armeechef Roland Neff äußern. Am Wochenende waren neue Vorwürfe veröffentlicht worden. Es geht um Anschuldigungen in der gestrigen Ausgabe der Sonntagszeitung. Laut diesen Informationen soll Neff seine frühere Lebenspartnerin wesentlich stärker bedrängt haben als angenommen. So soll Neff ihr Bild, ihre Adresse und ihre Telefonnummern an 6 Interessenten weitergegeben haben. Die Zeitung publizierte Auszüge aus einem entsprechenden Polizeiprotokoll. Der Basler Pharmakonzern Roche hat die größte Übernahme in der Schweizer Unternehmensgeschichte angekündigt. Roche will für rund 44 Milliarden Franken seine amerikanische Biotechnologietochter Genentech vollständig übernehmen. Der Schweizer Branchenführer ist seit 18 Jahren Mehrheitsaktionär von Genentech und bietet nun den Minderheitsaktionären 89 Dollar je Aktie an. So viel hat noch nie ein Schweizer Unternehmen für eine Übernahme angeboten. Gleichzeitig präsentierte Roche die Halbjahreszahlen. Diese wurden durch den rückläufigen Verkauf des Vogelgrippe-Medikaments Tamiflu und den schwachen Dollar gebremst. So sank der Reingewinn um 2% auf 5,7 Milliarden Franken, der Umsatz sank um 4% auf 22 Milliarden. Am Sitz der Welthandelsorganisation WTO in Genf sind die Handels- und Wirtschaftsminister aus rund 30 Ländern zu Verhandlungen zusammengekommen. Bis am Freitag versuchen sie, die sogenannte Doha-Liberalisierungsrunde zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Die Runde war vor 7 Jahren mit dem Ziel lanciert worden, vor allem den ärmsten Entwicklungsländern den Zugang mit ihren Agrarprodukten und anderen Waren zum Weltmarkt zu erleichtern. Die EU will die Landwirtschaftssubventionen um 60% kürzen, um den armen Ländern den Export ihrer Güter zu erleichtern. Die größten Befürchtungen wegen der WTO-Runde hegen die Bauern in den Industriestaaten. Der Präsidentschaftskandidat der amerikanischen Demokraten, Barack Obama, ist in Irak eingetroffen. Mit Regierungschef al-Maliki besprach er den Zeitpunkt und den Umfang eines Truppenabzugs aus Irak. Obama möchte, nach seinen Worten, im Fall eines Wahlsiegs im kommenden November die US-Truppen innerhalb von 16 Monaten aus Irak abziehen. Obama reiste aus Kuwait nach Irak. Zuvor hatte er Afghanistan besucht und eine Aufstockung der US-Truppen dort gefordert. In der Millionenstadt Kunming im Südwesten Chinas sind in mindestens 2 städtischen Bussen Bomben explodiert. Dabei kamen mindestens 2 Personen ums Leben, wie die amtliche chinesische Nachrichtenagentur meldet. Eine örtliche Zeitung berichtete von 3 Sprengladungen und 3 Todesopfern. Nach Angaben des Blattes wurden die Explosionen möglicherweise mit Zeitzündern ausgelöst. Ob es sich um Terroranschläge handelt, ist bis jetzt nicht klar. Die Sprengung eines wackeligen Felspfeilers oberhalb von Sisikon am Vierwaldstättersee ist erfolgreich durchgeführt worden. Der Felspfeiler war um 8:45 mit rund 450 Kilogramm Sprengstoff kontrolliert zum Absturz gebracht worden. Gegen 4000 Tonnen Gestein donnerten nieder. Die Axenstraße und die Gotthard-Bahnlinie wurden nicht beschädigt und konnten kurz nach der Sprengung freigegeben werden. Der Fels hatte abzubrechen gedroht und war deshalb für die Achsenstraße, die Bahnlinie und Hochspannungsleitungen eine Gefahr. Am Brand des Zürcher Zunfthauses Zur Zimmerleuten im letzten November trifft niemand eine Schuld und auch nicht am Tod eines Feuerwehrmannes bei den Löscharbeiten. Zu diesem Schluss kommt die Zürcher Staatsanwaltschaft, sie hat deshalb ihr Verfahren eingestellt. Der Brand im historischen Zunfthaus am Zürcher Limmatquai war wegen eines Defekts in den elektrischen Installationen entstanden und hatte einen Schaden von mehreren Millionen Franken angerichtet. Der Feuerwehrmann wurde getötet, als der brennende Dachstock einstürzte. Bei den Löscharbeiten wurden außerdem 7 Feuerwehrleute verletzt. Beim Finanzinstitut der Post, der PostFinance, haben in der ersten Hälfte des laufenden Jahres 39.000 Personen ein neues Konto eröffnet. 8.000 mehr als im ersten halben Jahr 2007. Ende Juni verwaltete PostFinance rund 47 Milliarden Franken von Kunden. Das ist ein Zuwachs von 3,4 Milliarden Franken und damit mehr als im gesamten letzten Jahr. Das Unternehmen führt den Erfolg auf ein Spezialangebot für neue Sparkonten zurück. Aber auch die Finanzkrise und die damit verbundene Verunsicherung der Kunden hätten ihren Teil beigetragen. Die Credit Suisse hat im laufenden Monat mehr als 200 sprechende Bankautomaten in Betrieb genommen. Damit will die Grossbank für Menschen mit Sehbehinderungen zugänglicher sein, wie sie betont. Es handelt sich laut der CS um die ersten sprechenden Bankomaten in der Schweiz. Um die nötige Diskretion zu wahren, wird über Kopfhörer kommuniziert. Die Kopfhörer müssen die Kunden aus hygienischen Gründen selber mitbringen.
Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS, das sind unsere weiteren Themen. Was wird er sagen oder hat er bereits gehandelt? Fragen über Fragen vor dem Auftritt von Bundesrat Schmid heute Nachmittag. Wir nehmen den Puls im Bundeshaus. Und dann, jeder verteidigt sein Gärtchen so gut es geht. Auch in der entscheidenden Runde zur Liberalisierung des Welthandels wird heftig gestritten. Kein unriskantes Geschäft, Roche holt Genentech ganz ins Mutterhaus, fragt sich, ob die Tochter auch nach der Übernahme innovativ bleibt. Der Franzose soll mal richtig gut zuhören. Die Iren wollen sich in Sachen EU-Vertrag auch nicht von Nicolas Sarkozy dreinreden lassen. Um 13 Uhr die Sommergeschichte mit Geschichte, heute aus dem Jahr 1975.
Ich sprach mit ihnen und forderte sie auf, das Gelände zu verlassen, aber sie lachten mich einfach aus und ich konnte dann wieder weggehen.
Der Chef von Moto Columbus biss bei den Besetzern in Kaiser Augst auf Granit und auch alle anderen, die das umstrittene AKW der Schweiz bauen wollten. Eine Sommergeschichte, die bis heute nachwirkt. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Zuerst die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.871 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 62,19 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,209. Das Wetter bis heute Montagabend. Im Norden scheint zeitweise die Sonne. In den zentralen und östlichen Voralpen sind die Wolken dichter. Dort fällt lokal auch etwas Regen. Im Süden bleibt es mit Nordwind sonnig. Die Temperaturen erreichen im Norden rund 20, im Süden 26 Grad. Morgen Dienstag ist es oft bewölkt. Bei kühlen 18 Grad fällt auch etwas Regen. Im Westen und im Wallis ist es zeitweise im Süden mit Nordwind sehr sonnig. Am Mittwoch gibt es auch auf der Alpen-Nordseite wieder viel Sonne, zuletzt im Osten. Die Höchstwerte erreichen im Norden 22, im Süden 27 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.39 Uhr. In der Region Zürich ist die Flughafenautobahn Richtung Bülach zwischen Kloten Nord und Bülach Süd nach einem Unfall voraussichtlich bis ca. 13 Uhr gesperrt. Dann Nord-Süd-Achse, 3 Kilometer Stau auf der A2 Richtung Süden zwischen Wassen und dem Gotthardtunnel. Und Richtung Norden stockender Verkehr vor dem Gotthardtunnel. Weiter ist in der Region Bern die Hauptstrasse Bern-Langenthal in Schönbühl wegen eines Brandes in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Und schließlich Schienenverkehr wegen einer Barrierenstörung in Suhr muss auf der Strecke Zoffingen-Lenzburg mit Verspätungen gerechnet werden.
Heute Nachmittag will sich Verteidigungsminister Samuel Schmid zum zweiten Mal zum Fall NEF äußern. Dies, nachdem unbestätigte Vorwürfe kolportiert wurden, wonach der Chef der Armee, Roland NEF, seine ehemalige Freundin massiv belästigt haben soll. Unter anderem soll NEF ihre Adresse und ihre Telefonnummer in einer Sexanzeige platziert haben. Pascal Krauthammer, gestern konnte man diese neueste Entwicklung im Fall NEF in der Sonntagszeitung lesen. Sie sind im Bundeshaus. Wie hat man dort darauf reagiert?
Ja, im Bundeshaus herrscht seit gestern, seit diesen unbestätigten Enthüllungen der Sonntagszeitung, eine spürbare Nervosität. Die Kommunikation war ja seit Beginn der Affäre eigentlich bruchstückhaft. Inzwischen aber herrscht sogar mehr oder weniger Funkstille zwischen uns Bundeshausjournalisten und den Presseleuten der Departemente. An Informationen zu gelangen ist auch außerhalb der Verwaltung sehr schwierig, weil verschiedene Akteure im Fall NEF inzwischen ihren Telefonanschluss unterbrochen haben oder aber ausrichten lassen, dass sie sich auf keinen Fall zum Fall NEF äußern wollen. Es bleibt daher die Pressekonferenz von Samuel Schmid abzuwarten, von der wir noch immer nicht wissen, wann sie genau und mit wem sie genau stattfinden wird. Auch das für mich ein Indiz dafür, dass hinter den Kulissen reges Treiben und große Nervosität herrschen.
Also irgendeinmal heute Nachmittag vielleicht will Bundesrat Schmid nochmals Stellung nehmen. Was ist da zu erwarten?
Nun, diese Frage kann ich natürlich nur spekulativ beantworten. Fakt auf jeden Fall ist, am letzten Donnerstag hat Roland NEF an seiner Pressekonferenz gesagt, er demissioniere nicht, er denke nicht an einen Rücktritt. Und ich habe bis heute Mittag keine anderen Anzeichen, wonach er freiwillig zurücktreten wolle. Die Medienreaktionen und die politischen Reaktionen auf die neuesten Enthüllungen waren aber so klar Richtung Rücktritt von Herrn NEF gerichtet, dass Samuel Schmid und seine Bundesratskollegen sehr wohl ein Machtwort heute Nachmittag sprechen könnten. Wenn sich die erhobenen Vorwürfe nämlich tatsächlich als richtig erweisen sollten und Roland NEF diese doch massiven Belästigungen tatsächlich begangen haben sollte, dann müsste das wohl Konsequenzen haben. Das heißt, Roland NEF könnte heute Nachmittag beispielsweise als Chef der Armee suspendiert, also freigestellt werden. Laut Personalamt ist allerdings nicht ganz klar, ob Samuel Schmid diesen Schritt in eigener Regie verfügen könnte. Eine Kündigung auf jeden Fall bräuchte das Einverständnis des Gesamtbundesrates und dieser hat nach unseren jetzigen Informationen noch nicht gemeinsam getagt.
In den Medien, aber auch von Politikern wurde in den letzten Tagen auch der Rücktritt von VBS-Chef Schmid selber gefordert. Was ist davon zu halten?
Ja, in der Schweiz gibt es ja kein eigentliches Impeachment-Verfahren, es gibt kein Abwahlverfahren. Aus diesem Grund kann und muss vom Schweizer Staatsverständnis her allein Samuel Schmid entscheiden, ob er zurücktreten will oder ob er bis 2011 im Amt bleiben will. Aber, und hier kommt das Wichtige aber, die Affäre NEF könnte für Samuel Schmid eine ähnliche Dynamik entwickeln, wie vor etwa 20 Jahren die Sakaci-Affäre für die damalige Justizministerin Elisabeth Kopp. Unter dem Druck der Medien wurde die Justizministerin Kopp am Schluss von ihrer Partei fallen gelassen und auch von ihren Bundesratskollegen, sodass Kopp eben am Schluss später ihren Rücktritt bekannt gab. Entscheidend für mich, für die Zukunft von Samuel Schmid wird daher bestimmt die heutige Medienkonferenz sein und eben die Art und Weise, wie er in der Affäre NEF nun weiter vorgehen will.
Das waren Informationen von Pascal Krauthammer aus dem Bundeshaus. Wann Bundesrat Schmid vor die Medien treten wird, ist also noch nicht klar. Wir halten Sie in unseren Informationssendungen auf dem Laufenden. Wenn die Welt Handel betreibt, dann bedeutet das konkret, dass zum Beispiel Schweizer Käse in die USA exportiert wird oder wir aus Südafrika Wein importieren. Das klingt simpel, ist hochkompliziert. Denn beim Welthandel geht es für die einzelnen Länder auch darum, ihren eigenen Markt vor ausländischen Produkten zu schützen. Sei es mit Subventionen, sei es mit Schutzzöllen. Und über den Abbau dieser Handelshemmnisse streiten sich diese Woche in Genf einmal mehr die Minister der Welthandelsorganisation, der WTO. Markus Mucklin, was ist denn so schwierig bei der jetzigen Verhandlungsrunde?
Nun, man muss davon ausgehen, dass sich ja da 150 Länder auf ganz zentrale und sehr konkrete Fragen ihrer Wirtschaftspolitik einigen müssen. Es geht um Zölle, es geht um den Abbau milliardenschwerer Landwirtschaftssubventionen. Es geht auch um Ernährungssicherheit. Und das ist ja ein sehr brennendes Thema angesichts der rasant gestiegenen Nahrungsmittelpreise. Es geht aber auch um Liberalisierungen im Dienstleistungsverkehr, beispielsweise in der Finanzbranche. Und auch hier angesichts der jetzigen Finanz- und Bankenkrise ein sehr, sehr sensibles Thema. Da liegt es auf der Hand, dass eine Einigung unter allen Ländern, Reichen und Armen, natürlich sehr schwierig sein kann.
Und weshalb wäre denn ein neuer Welthandelsvertrag, den man seit Jahren versucht hinzukriegen, so wichtig?
Das hängt natürlich auch wieder ab von der Situation, von den Interessen der einzelnen Länder, die ja sehr unterschiedlich sein können, und Entwicklungsländer beispielsweise, die sagen, es wäre sehr, sehr wichtig für sie, dass die USA ihre sehr, sehr hohen Agrarsubventionen abbauen, denn sie können dagegen nicht aufkommen, obwohl sie Kostenvorteile haben. Sie haben den Nachteil eben dann auf dem Weltmarkt zu spüren, weil sie nicht ähnliche große Budgetkassen haben. Umgekehrt die USA. Sie haben ein Defizit vis-à-vis Chinas beispielsweise. Sie möchten einen erleichterten Zugang zu dem Markt haben von China, diesem großen Markt, und fordern deshalb Zollerleichterungen auf Industriegütern. Das heißt, also auch da gibt es ganz konkrete Interessen, die natürlich sagen, weshalb es wichtig wäre, einen solchen Abschuss zu haben. Und schließlich die aktuelle wirtschaftliche Situation, die schwierige Situation, da sagen viele, es wäre jetzt ein WTO-Abschluss deshalb wichtig als eine Art Versicherung, um protektionistischen Tendenzen, nicht zuletzt in den USA, aber auch in europäischen Ländern, diesen Tendenzen entgegenzuwirken.
Für ein Exportland wie die Schweiz steht sehr viel auf dem Spiel. Vor allem beim Thema Zollabbau könnte es für die Schweizer Bauern zu massiven Einbußen kommen. Was für Argumente hat da Wirtschaftsministerin Leuthard bereit?
Sie hat vor allem einen sehr, sehr schwierigen Stand, denn die Einbußen wären ja gewaltig. Also sie hat gestern die Zahl genannt, dass 30% Einkommensbußen drohen. Nun, sie versucht einfach um einzelne Prozentpunkte noch zu kämpfen, versucht etwa, dass die maximalen Zollreduktionen nicht über 70% sogar betragen könnten, sondern etwas unter 70%. Das sind, wie sie sagte, einige Millionen wert für die Schweizer Bauern. Aber sie kann eigentlich nur sagen, ja, die Schweiz ist zwar ein Land mit hohen Zöllen, aber ein Land, das auch jetzt schon beträchtliche Agrarimporte tätigt, und von daher etwas um Nachsicht bitten. Aber so oder so, die Rechnung wird, sofern es zur Reinigung kommt, ziemlich saftig ausfallen.
Markus Mucklin, es ist ja nicht nur die Schweiz, es sind alle die Industrienationen, die Entwicklungs-, die Schwellenländer, alle kämpfen irgendwie gegen diese Welthandelsreform. Was hat sie denn für Chancen?
Nun, die Chancen sind, ich würde mal so sagen, sehr ungewiss. Oder es wäre eine Überraschung, wenn tatsächlich eine Einigung jetzt nach diesen 6,5 Jahren zähen Verhandlungen, eine Einigung auf die wesentlichsten Punkte möglich wäre. Deshalb überraschend wäre es, weil beispielsweise die USA bisher nicht Signale abgegeben haben, dass sie ihre Landwirtschaftssubventionen wirklich reduzieren wollen. Oder beispielsweise wäre es auch überraschend, weil in der EU Frankreich und Irland ganz besonders aufs Bremspedal stehen und bei der Landwirtschaft wenig Kompromissbereitschaft zeigen. Oder überraschend wäre es auch, weil Indien in einer ganz schwierigen Situation ist, innenpolitisch in einer schwierigen Situation, weil es ausgerechnet in dieser Woche einen Misstrauensantrag gibt im Parlament. Also die Regierung muss diesen Antrag zuerst überstehen. Das sind politische Schwierigkeiten, die eigentlich gegen eine Einigung sprechen. Aber es kann ja Überraschungen geben. Und darauf hofft natürlich vor allem WTO-Generaldirektor Pascal Lamy, der ja der Optimist eigentlich in diesem Genfer Umfeld gesagt hat, immerhin bestünden die Erfolgschancen mehr als 50%. Wir werden es sehen. Es wird jedenfalls zähe Verhandlungen geben.
Das waren Informationen aus Genf von Markus Mucklin. Ein Argument für den freien Welthandel ist immer wieder zu hören, er biete den armen Ländern die Möglichkeit, sich zu entwickeln, den Rückstand gegenüber den Industrienationen aufzuholen. Doch Zweifel an diesem Argument sind berechtigt. Die EU und die Schweiz zum Beispiel sind den ärmsten Ländern bereits entgegengekommen, haben die Einfuhrzölle für deren Produkte abgeschafft. Aber gebracht hat es nicht viel, zeigt eine Studie. Hier der Beitrag noch einmal von Markus Mucklin.
Seit einem Jahr können die ärmsten Länder sämtliche Produkte zollfrei in die Schweiz einführen. Das bringt einen großen Wettbewerbsvorteil, wenn man weiß, dass die Schweiz rekordhohe Zölle auf Agrarimporte erhebt, was die Produkte massiv verteuert. Und doch, es nützt nichts. Die ärmsten Länder profitieren nicht vom Zollprivileg, stellt Christian Heberli vom World Trade Institute in Bern fest.
Tatsache ist, dass es keine Mehreinfuhren gegeben hat, die von diesem Nullzoll ausgelöst worden sind.
Der Grund, wer in die Schweiz Landwirtschaftsprodukte verkaufen will, muss noch andere Hindernisse überwinden. Hindernisse, die sich offensichtlich als unüberwindbar herausstellen. Christian Heberli spricht von einem sogenannten Cordon Sanitaire, einem Gesundheitswall, mit dem sich die Schweiz, genauso wie die Europäische Union, schützt.
Es gibt in Europa einen eigentlichen Cordon Sanitaire. Europa wird abgeschottet von Maßnahmen zum Schutz der Konsumenten, der Gesundheit. Für viele, viele pflanzliche und vor allem für tierische Produkte, also Fleisch, Milch, Eier, Honig, ist es praktisch unmöglich, eine Einfuhrbewilligung zu bekommen. Besonders für diese ärmsten Länder, sie brauchen eine Bewilligung jedes einzelnen Betriebs, eines Schlachthofs, einer Metzgerei, einer Käserei.
Eine Bewilligung, die für Unternehmen aus anderen Industrienationen, aber auch aus fortgeschrittenen Entwicklungsländern wie Brasilien, Argentinien oder Südkorea kein Problem darstellt. Kleine Betriebe aus den ärmsten Ländern sind aber überfordert.
Diese kleinen armen Länder mitten in Afrika scheitern, weil sie den Inspektor aus Brüssel, aus Bern nicht finanzieren können. Und deshalb sind diese Barrieren das eigentliche Handelsproblem.
Und doch, ganz hoffnungslos ist es trotzdem nicht. Ein Produkt hat den Sprung auf den Schweizer Markt geschafft, also den Cordon Sanitaire überwunden. Rosen aus Tansania nämlich. Sie erlebten im vergangenen Jahr einen Verkaufsboom. Mehrere Faktoren machten ihn möglich, meint der Welthandelsexperte Christian Heberli.
Die Bäuerinnen in Tansania wurden organisiert, sodass sie diese Rosen günstig produzieren können. Sie konnten dann die Transportwege, den Flug nach Europa organisieren und vor allem der Abnehmer in der Schweiz, unser größter Detailhändler, hat gesagt, wir übernehmen dieses Risiko mit dem bekannten Label von Max Havelaar. Auf diese Art konnte dieses Erfolgserlebnis erzielt werden.
Vom Beispiel der Rosen aus Tansania könnte man lernen. Zum Erfolg braucht es mehr als tiefe oder gar keine Zölle und damit mehr als nur Preisvorteile gegenüber der Konkurrenz. Es braucht auch das Wissen und Können, wie Produkte zu den Konsumenten gelangen. Es braucht vor allem auch Partner in der Schweiz oder sonst wo in Europa, die die Vermarktung organisieren und übernehmen. Dann und nur dann können die ärmsten Länder von der Liberalisierung des Agrarhandels profitieren.
Große Firmenübernahmen werden selten zu wirklichen Erfolgsgeschichten. Ausnahmen indes gibt es, zum Beispiel als der Basler Pharmakonzern Roche vor 18 Jahren die Mehrheit des kalifornischen Biotech-Unternehmens Genentech übernahm. Heute basiert ein guter Teil des Erfolgs von Roche auf den Medikamenten von Genentech. Jetzt will Roche das kalifornische Unternehmen ganz übernehmen und so Doppelspurigkeiten eliminieren. Ein riskanter Schachzug, meint Wirtschaftsredaktor Rainer Bohrer.
Es ist ein ambitiöses, aber auch riskantes Vorhaben, das der neue Roche-Konzernchef Severin Schwan nur gut 3 Monate nach seinem Amtsantritt heute bekannt gab. Die größte Unsicherheit dabei ist, ob eine Genentech, die zu 100% Roche gehört, weiter so erfolgreich forschen kann wie bis jetzt. Auch Roche selbst begründete in der Vergangenheit die außergewöhnliche Innovationskraft von Genentech immer mit dem Umstand, dass die Schweizer nur 56% des kalifornischen Unternehmens besaßen und Genentech deshalb unabhängig forschen konnte. Dennoch verneint Roche-Verwaltungsratspräsident Franz Humer, dass Roche mit dem Kauf der restlichen 44% von Genentech eine gänzlich neue und riskante Strategie einschlägt.
Es ist keine Strategieänderung in dem Sinn, dass die Forschung von Genentech die Unabhängigkeit verliert.
Das war die Hauptbotschaft der Roche-Verantwortlichen heute Morgen. Die Forschung von Genentech soll unabhängig und damit innovativ bleiben.
Wir werden alles tun, um sicherzustellen, dass diese unabhängige Einheit als solche funktioniert. Wir wollen hier auch die Talente, die in Genentech bestehen, und das Forschungsmanagement weiter hoffentlich an uns binden und werden dafür die nötigen Strukturen schaffen.
Ob dies gelingt, wird sich zeigen. Beheben will Roche mit der vollständigen Übernahme von Genentech diverse Abstimmungsprobleme. Aus der kleinen kalifornischen Gentech-Pionierfirma ist seit dem Einstieg von Roche 1990 ein großer Pharmakonzern geworden. Damit seien Doppelspurigkeiten entstanden, die mit der vollständigen Übernahme eliminiert werden sollen, betont der Verwaltungsratspräsident von Roche.
Wir werden die beiden Verkaufsorganisationen in den USA in eine Verkauf- und Marketingorganisation zusammenlegen. Wir werden die Fabriken von Genentech in den weltweiten Fabrikationszirkel der Roche-Fabriken mit einbeziehen. Da ändert sich etwas.
Roche bietet 44 Milliarden Dollar für 44% von Genentech. Ein stolzer Preis, der sich relativiert, wenn man weiß, dass die Medikamente von Genentech letztes Jahr über 10 Milliarden Franken in die Kassen von Roche spülten. Das sind fast 30% des Umsatzes der gesamten Pharma-Division von Roche. Ein Preis auch, den der Basel Pharma-Konzern, der zurzeit als weltweit bestes Unternehmen der Branche gilt, verkraften könne, meint Franz Humer. Auch wenn Roche sich dafür verschulden muss.
Das sind wir in der guten Ausgangslage, dass wir faktisch schuldenfrei sind heute. Das heißt, wir können diese Schulden übernehmen. Wir haben mit einer Reihe von Banken vorläufige Gespräche aufgenommen und sind überzeugt, dass wir das Deal finanzieren können.
Weniger sicher ist dagegen, ob die Minderheitsaktionäre von Genentech, vor allem die Gründer dieser Firma, mit dem Angebot von Roche zufrieden sind. Entsprechende Verhandlungen werden in den nächsten Tagen aufgenommen. US-Aktionäre lassen sich ihre Anteile nur zu einem wirklich guten Preis abkaufen. Deshalb darf man gespannt sein, wie die Minderheitsaktionäre reagieren. Je nachdem könnte ein längerer Verhandlungsmarathon folgen.
Im Juni durften die Iren als einziges europäisches Volk über den EU-Reformvertrag von Lissabon abstimmen und sie lehnten ab. Seither herrscht Konfusion über das weitere Vorgehen. Offiziell hat Irland Bedenkzeit erhalten, aber die französische Ratspräsidentschaft drängt zur Eile und will den Vertrag ratifizieren lassen. Heute nun kommt der französische Präsident Nicolas Sarkozy persönlich in Sachen EU-Vertrag nach Dublin. Unser Korrespondent Martin Aliot hat sich im Vorfeld dieses Besuches umgehört.
Im Vergnügungszentrum Fantasia im einstigen Badeort Bettistown an der irischen Ostküste herrscht in diesem trüben Sommer reichlich Betrieb. Spielautomaten aller Art simulieren Konflikt. Die irische Regierung weiß, dass sie mitten in einem Zwei-Fronten-Krieg steht. Auf der einen Seite gilt es, pfleglich mit den europäischen Partnern umzugehen, die über Irlands Veto gegen den Lissabonner Vertrag erzürnt sind. Auf der anderen Seite müssen die irischen Politiker ein neues Paket schnüren, das ihnen den Vorwurf erspart, sie stellten ihren Stimmbürgern zweimal exakt dieselbe Frage. Denn dass Irland mit großer Wahrscheinlichkeit bald erneut an die Urnen muss, das ist inzwischen den meisten klar geworden. Die französische Ratspräsidentschaft indessen ist der irischen Regierung bisher nicht besonders behilflich gewesen. Nicolas Sarkozy wurde aus Paris mit der Aussage zitiert, Irland werde einfach noch einmal abstimmen müssen. Und Außenminister Bernard Kouchner hatte ja schon unmittelbar vor dem irischen Plebiszit seine Feinfühligkeit unter Beweis gestellt, als er den Iren ein Ja empfahl, weil sie sonst undankbare Geschöpfe wären. In der Freizeitanlage von Bettistown setzt sich ein Miniaturzug in Bewegung. Die Reise führt naturgemäß zum Ausgangspunkt zurück. Bevor allerdings feststeht, mit welcher Frage die Wähler dereinst konfrontiert werden, wird in Irland schon heftig diskutiert, ob ein zweites Referendum überhaupt demokratisch wäre. Es scheint keinen anderen Ausweg aus dem politischen Dschungel zu geben, in den sich das kleine Land unfreiwillig manövriert hat. Oben auf dem Dach von Fantasia steht ein Zelt. Im Innern wackeln riesige Dinosaurier aus Gummi gegen Geld mit dem Schwanz, klappern mit furchterregenden Gebissen und rühren bedrohlich aus dem Unterholz. Was halten die Familienväter hier von den europapolitischen Perspektiven?
I voted no because I had reservations and I felt there was certain arrogance coming from the European.
Patrick begründet seine ursprüngliche Ablehnung mit der Arroganz der EU-Kommission. Die brauchten eine Lektion, um wieder zuzuhören. Aber er hätte nichts gegen einen zweiten Versuch, denn er sei sehr pro-europäisch und würde vermutlich sogar Ja sagen.
I'm personally in favor of your very, very pro-European. I think, yeah, I wouldn't be against the second referendum, to be honest. If it's right, I would vote yes.
Wenn Sarkozy und seinesgleichen den Iren jetzt wirklich zuhörten, dann hätten sie vielleicht etwas begriffen, hofft Patrick, der von Beruf Komiker ist.
I think if the likes of Sarkozy and people like that were to listen to us, hopefully they've maybe learned a lesson, hopefully.
John, ein Bauer aus dem irischen Westen, der mit seiner Familie zu den Bronto- und Tyrannosauriern gekommen ist, lehnt ein zweites Plebiszit ab.
I think it's undemocratic. They're just saying we have to have it now. The EU will not fall apart.
Das wäre undemokratisch, auch wenn die EU darauf dränge, denn Europa werde ohne Lissabon nicht zugrunde gehen.
I can imagine it would fail again. But nobody will die.
Die Vorlage werde wohl erneut scheitern, aber niemand werde daran sterben.
I am a European, but I think the democracy has gone out of it. I know democracy is difficult and it can be slow, but bureaucracy does not work either.
Der Landwirt beteuert, er sei europäisch gesinnt, aber Europa habe die Demokratie vergessen. Die sei zwar umständlich und langsam, aber Bürokratie funktioniere auch nicht. Der Kurzbesuch im Mesozoikum enthält klare Lehren. Die Bürgerinnen und Bürger Irlands wollen ernst genommen werden und brauchen keine Ultimaten aus dem Ausland.
Aus Dublin, Martin Aliot.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.